Herzlich willkommen zum SBB-Podcast. Mein Name ist Daniela Mietke und ich habe heute einen tollen Podcast vor mir. Ich spreche mit Dr. Anja C. Wagner. Anja Wagner ist Bildungsquerulantin, so bezeichnet sie sich selber. Sie ist Geschäftsführerin der Agentur Fräulein Flow, ist seit über 2 Jahrzehnten aktiv in der Bildungsbranche, in der Digitalisierung unterwegs und hat wirklich viele spannende Details zu liefern oder anzubieten einfach. Liebe Anja, vielleicht stellst du dich einmal selber vor mit deinen Worten.
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, Daniela. Ja, mein Name ist gesagt, ich bin von Haus aus Sozialwissenschaftlerin. Das ist vielleicht ganz wichtig in dem Zusammenhang, um meine Aussagen ein bisschen einordnen zu können. Ich habe, wie du sagtest, vor 25 Jahren eine Fortbildung gemacht zur Multimedia-Designerin, bin dann in die New Economy eingestiegen und dann auch sehr schnell in dem Feld gelandet, was heute digitale Bildung heißt. Und habe da alles Mögliche, habe für Unternehmen, große Unternehmen gearbeitet, für Agenturen, für Hochschulen, lange auch wieder an der Hochschule gearbeitet. Und dann haben wir uns irgendwann 2011, haben wir Fräulein Flow gegründet und beraten seitdem Bildungseinrichtungen, Politik, Kommunen, alles Mögliche, KMU auch. Ja, wie man diese digitale Bildung angehen kann und halte in der Zwischenzeit auch relativ viele Vorträge, oft auch auf Verbandsebene, einfach um die Sensibilisierung im Themenfeld Digitalisierung voranzubringen.
Ich fange jetzt einmal nochmal an dem Punkt an, wenn man so auf dich stößt, dann trifft man auf eben so schöne Worte wie Fräulein Flow ist schon mal echt ein netter Begriff und auch eine ganz eigenwillige Marke, die ihr euch damit gegeben habt. Oder einfach auch Bildungsquerulantin gefällt mir sehr gut. Also wenn man noch nicht so viel von dir weiß, dann stößt man auf eine Begrifflichkeit, die man nicht zwingend im digitalen Sektor erwartet. Was ist die Intention dahinter?
Jedes Wort hat natürlich seine Geschichte. Bildungsquerulantin, das kam mal im Zusammenhang eines, auch heute würde man auch sagen, Video-Podcast, war eine Video-Online-Veranstaltung. Und es war immer schwierig, mich so vorzustellen, weil es so langatmig dann wurde, irgendwie diese ganzen verschiedenen Facetten. Und irgendwann habe ich gesagt, sag doch einfach Bildungsquerulantin. Und dann waren wir uns alle einig, dass es ganz gut das trifft, was ich hier praktiziere, nämlich Bildung in alle Richtungen immer quer zu dem Strich zu bürsten. Also möglichst alles kritisch zu hinterfragen, versuchen dahinter zu schauen, was steckt wirklich dahinter und was brauchen wir tatsächlich für die digitale oder für Bildungsprozesse und was wollen wir überhaupt erreichen. Das ist ja so. Und das andere ist Fräulein Flow. Ich habe halt irgendwann im hohen Alter noch, mit 42, habe ich ja promoviert, und habe eigentlich alle meine verschiedenen Themenfelder mal zusammengeführt. Und das war halt zum Thema Flow. Also wie können Menschen selbst in den Flow gelangen? Da die These ist ja, das ist auch das, was mich als Leitidee im Grunde so verfolgt, ist, dass es gibt das Internet und wir haben damit den besten Lernraum, den man sich so denken kann, den man sich vorstellen kann. Nur sind die wenigsten Menschen darauf vorbereitet worden, diesen wirklich optimal für sich zu nutzen. Und für mich war immer schon die Frage in den letzten 15 Jahren, wie schafft man es, Rahmenbedingungen zu schaffen, damit Menschen sich darin bewegen können, selbstverständlich, um halt in diesen Disruptionsphasen, und wir sind ja jetzt gerade in einer ganz massiven, um in diesen Disruptionsphasen wirklich auch Crowd-basiert, also auf dem Talenten der Menschen aufbauend, neue Ideen schöpfen zu können. Weil es kann niemand mehr vorausdenken, es kann nicht mehr oben einer in irgendeiner Etage denken, wie jetzt die Zukunft aussieht, sondern wir brauchen jetzt wirklich alle Gedanken, alle Talente dieser Menschen und müssen die irgendwie zusammenführen und überhaupt denen auch die Zuversicht geben, das Selbstvertrauen, dass sie das aufbauen können und dass sie das aus sich selber schöpfen können. Ja, und so kam das halt dann irgendwann zu Fräulein Flow. Punkt.
Ich finde aber trotzdem den Namen deshalb tatsächlich auch noch weiter erwähnenswert, weil Flow ist für mich, hat so eine Leichtigkeit und du strahlst auch eine Leichtigkeit aus, auch wenn man dich quasi digital verfolgt, was du alles machst, dann denkt man, wow, das ist ja extrem breit aufgestellt und es wirkt trotzdem so handfest, also mit einer Leichtigkeit erreichbar auch für viele. Das gefällt mir sehr gut und mir gefällt deshalb der Begriff sehr gut. Er ist total inspirierend und steckt an. Und ich habe mich jetzt in den letzten Tagen natürlich auf deinen Kanälen rumgetrieben und habe mir alles Mögliche angehört und angeschaut. Und ich bin ein bisschen angefixt, muss ich jetzt sagen, also mir ganz viel Inspiration und Ideen zu holen, die ich auch in meine Arbeit einfließen lassen möchte. Und insofern ein tolles Vorgehen, eine gute Idee, es so zu machen. Du hast ja jetzt schon viel zu deinen Leitideen und deiner Motivation gesagt, die ja offensichtlich aus einer Querulantin hört sich, dies Disruptive, was du eben gesagt hast. Ne? Du möchtest gegen den Strich bürsten und aufrütteln. Das brauchen wir vermutlich sehr. Aber vielleicht kannst du es noch mal weiter ausführen. Wie ist das? Wie kommst du damit an? Wird das gern gesehen? Hast du vielleicht auch dann manchmal Konfliktfelder, in die du reintrittst? Und aber wahrscheinlich willst du auch genau das.
Wollen, querulantisch ist ja immer so ein bisschen schwieriger Begriff, jetzt gerade in dieser Zeit, wo es so viel mit diesem ganzen Populismus jetzt ja so überhand genommen hat. Insofern bin ich mir auch gar nicht mehr sicher, ob ich den noch so lange halten werde, diesen Begriff. Im Englischen mache ich schon immer Educational Transformer daraus. Das trifft es irgendwie besser. Natürlich eckt man damit an und stößt man damit an allen möglichen Stellen, also beim Establishment als erstes. Und natürlich mögen das viele auch nicht hören, aber andere mögen es hören, weil es gibt in der Zwischenzeit durchaus viele, die ja sehen, dass das so, wie wir uns organisiert haben im Bildungssystem, überhaupt in unserer Gesellschaft, dass das reformbedürftig ist. Und insofern suchen ja viele nach Antworten. Und da ich ja keine Scheu habe, in der Zwischenzeit wirklich Sachen auf den Punkt zu bringen oder so zu sagen, wie ich es sehe und das auch halbwegs fundiert, weil ich mich ja schon seit vielen Jahren damit beschäftige, auch wissenschaftlich, kann ich irgendwie mit einem gewissen Selbstvertrauen da rausgehen und sagen und kann das auch, das spiegeln mir immer wieder Leute, ich kann dann auch in der Diskussion in die Tiefe reingehen und kann das auch begründen. Also ich arbeite nicht so an der Oberfläche und ich mache jetzt nicht irgendwelche schlagkräftigen Argumente, haue ich raus, um andere zu treffen, sondern das hat irgendwie einen Fundus, also das hat einen Grund, warum ich das sage und kann das dann auch, wenn man mir die Zeit gibt, dann auch dann da wirklich das begründen. Und aber natürlich mögen das viele nicht und das sind vor allem die, die an den Positionen der Macht sitzen. Natürlich möchten die da nicht dran, dass da dran gerüttelt wird. Das sind ja nun auch schon jahrzehntelange Kämpfe, die auch vor mir schon viele andere geführt haben und die halt immer wieder mit neuen Argumenten dann so aufgegriffen werden. Und jetzt durch die Digitalisierung ist ja auch im Bildungsbereich jetzt ordentlich Zunder drin. Und eigentlich ist allen auch bewusst, dass es radikal verändert werden muss. Und das steht an und das steht schon lange an. Und das passiert ja auch de facto schon längst, weil die Menschen, die fähig sind, dieses Internet als Lernraum für sich zu nutzen, die machen das ja schon lange. Also es sind ja Millionen da draußen unterwegs, und bringen sich neue Sachen bei, ohne dass irgendjemand ihnen den Auftrag dazu erteilt hat, sondern das machen die selbstbestimmt und selbstorganisiert und lernen voneinander. Und es gibt ja auf Twitter dann diese berühmten Hashtags, Twitter-Lehrerzimmer gibt es ja, da tauschen sich die ganzen Lehrer in der Zwischenzeit untereinander aus, wie sie das digitale Medien sinnvoll nutzen können in der Schule. In der Zwischenzeit gibt es auch für die Hochschulen den Twitter-Campus. Und so gibt es halt in der Zwischenzeit diese informellen Bezüge, wo Menschen gelernt haben, diese Umgebungen für sich zu nutzen und dann ja, sich darüber auszutauschen.
Okay. Dieses Disruptive, was wir ja alle in unserem Arbeitsalltag selber erleben und zum Teil eben aktiv gestalten, auslösen, aber auch aushalten müssen, es hat ja immer beides. Das ist auf jeden Fall ein ganz großer, wichtiger Aspekt und ich finde es immer wichtig, auch es zu besprechen, weil es irritiert natürlich an vielen Stellen. Und wenn man darüber sich auseinandersetzt, erst dann hat man eben die Chance, es auch aktiv zu gestalten und auch ins Positive zu kehren, auch loszulassen für mich bedeutet es oft auch loslassen, aber es ist Raum geben und zu sehen, wie andere das toll kreativ füllen, das finde ich immer sehr beeindruckend. Aber bevor ich wollte ja nicht über mich sprechen, sondern wir wollen über dich sprechen. Es geht nochmal um das Thema Corona und Digitalisierung. Die alle sprechen darüber, dass Corona uns den Digitalisierungsschub abgenommen hat, erstmal. Und ich hatte dir ja auch geschrieben, dass ich das gerne mal so in so einem Dreiklang anschauen möchte. Was bleibt im besten Falle, wenn jetzt Corona tatsächlich vielleicht schneller auch gelöst ist im Sinne eines Impfstoffes? Was bleibt im besten Sinne und was wäre ganz optimal? Also diese drei Eskalationsstufen nenne ich die jetzt mal anzuschauen.
Ich habe darüber nachgedacht. Also ich würde ja wieder, das ist vielleicht dann wieder mal querulantisch, ich würde wieder von der anderen Seite rangehen und sagen, was ist denn, wenn es kein Nach-Corona gibt, wenn es niemals ein Nach-Corona gibt, sondern wir immer wieder damit rechnen müssen, dass es solche Phasen gibt, wo es solche Ausbrüche gibt und wir im Grunde einen spontanen Lockdown hinlegen müssen und dann muss aber die Gesellschaft trotzdem weiter funktionieren. Und wir könnten das ja jetzt mal diese Phase auch als Spielfeld nutzen, um uns dafür Strukturen zu schaffen und auch Praktiken einzuüben, die wir dann immer wieder dann hervorziehen, beziehungsweise es dann auch weiterdenken. Und insofern könnten wir da dein Dreischritt, ich muss mir den jetzt nochmal gerade...
Mein Dreiklang.
Aber es bleibt in jedem Fall. Ja, in jedem Fall hoffe ich, das hoffe ich wirklich inständig, ist, dass wir weniger darüber nachdenken, wie wir digital arbeiten, sondern dass wir mal darüber nachdenken, was ist wirklich die Qualität des Präsenzunterrichts? Also wann und wie können wir diesen Präsenzunterricht so aufwerten, dass wir alles andere, was eigentlich so Füllmaterial auch oft ist in den Bildungsszenarien, um bestimmte Statuten zu erfüllen, um bestimmten Antragsformalitäten gerecht zu werden und so weiter. Also da muss bildungspolitisch auch noch viel korrigiert werden. Und um das mal davon zu befreien, den Präsenzunterricht zu überlegen, okay, wann brauchen wir das? Wann ist es wirklich absolut essentiell, dass wir uns face-to-face in persona treffen? Was bringt uns das? Und alles andere können wir in den digitalen Raum verschieben. Also ich bin großer Fan davon, möglichst alles, was irgendwie Wissensvermittlung zum Beispiel anbelangt, kann eigentlich digital abgebildet werden, größtenteils. Und dann kann man ja, wenn das jemand dann doch nicht versteht, auch wenn er es schon 20 Mal sich angeschaut hat, dann kann man ja im Face-to-Face dann mit der Person selber arbeiten. Und dass wir darüber nachdenken, was macht die Präsenz wirklich besonders? Und ich glaube, das hoffe ich wirklich, dass das bleibt für alle Zeiten, weil dann kann man von da aus gehen und sagen, okay, im Idealfall, wenn es irgendwie geht, treffen wir uns zu dem Zweck, sofern die gesundheitliche Lage das zulässt. Und alles andere entwickeln wir drumherum. Und da dann nach und nach dann Expertise auch aufbauen und schauen, wie kann man das organisieren und kommen wir vielleicht ja noch später drauf, weil das muss ja auch nicht jede Institution für sich dann wieder aufbauen.
Ja, dieses analoge Treffen oder auch die analoge Auseinandersetzung, die spielt ja zum Teil eine sehr große Rolle. Also ich bin ja auch Pädagogin und es gibt bestimmte Entwicklungsprozesse, die man wichtigerweise auch im direkten Austausch mit Menschen machen muss, also die digital nicht so gut funktionieren könnten. Aber wie siehst du das? Würdest du auch sagen, dafür gibt es noch den Bedarf und wäre das der Part, wo du sagst, den braucht man analog oder würdest du den auch digital verankert sehen?
Da würde ich jetzt so pauschal würde ich da jetzt gar nicht drauf antworten wollen. Ich glaube, das hat ja auch jetzt schon die Corona-Zeit gezeigt, dass die im ersten Schritt haben natürlich alle angefangen, in ihrer Panik irgendwie zu versuchen, diese alten, also die Präsenzformate 1:1 zu übersetzen in Digitalformat. Das ist natürlich zwangsläufig, führt das zu dem Stress, den ja auch viele berichten, irgendwie zu dieser digitalen Fatigue, ne? Also diese Müdigkeit, dass keiner mehr irgendwie eine Videokonferenz sehen mag, irgendwie, weil sie halt dauernd drin hängen und alles synchron versuchen abzubilden. Das ist natürlich Wahnsinn. Das ist wahnsinnig anstrengend. Und insofern würde man ein digitales Konzept ja auch immer anders aufsetzen, ganz anders aufsetzen. Und auch da fängt man ja an, okay, wann müssen wir uns wirklich synchronisieren, wo auch immer wir auf der Welt sitzen? Und was können wir eigentlich asynchron abbilden? Weil ich bin, also bin nicht nur ein Fan aus Prinzip für Asynchronität, sondern auch für das Lernen, weil ich es für einen unglaublichen Vorteil erachte, mal erstmal über irgendwas nachzudenken, bevor ich antworte. Also ich bin eigentlich gar kein großer Synchron-Fan, weil ich muss über viele Fragen erstmal eigentlich lange nachdenken. Ich habe auch über deine Sachen den ganzen Vormittag nachgedacht. Ne? Mhm. Also erstmal nachdenken, bevor ich irgendwie mich zu so einer Antwort hinreißen lasse, die ja dann im spontanen Gespräch dann einfach entsteht. Mhm. Und deshalb möglichst viel da rein verlagern in die Asynchronität und dann schauen, wann braucht man wirklich synchron. Und da bin ich halt diese Argumente von den Pädagogen, da würde ich wirklich gerne mal mit drüber nachdenken. Also wann, wo ihr denkt, irgendwie, es muss jetzt unbedingt in Präsenz sein. Und wie könnte man das alternativ aufheben? Weil wir haben ja in der Zwischenzeit, zum Glück ist das Internet ja jetzt schon wirklich 20 Jahre alt, wir haben ja unglaublich viele Tools, die ja jetzt auch aufgekommen sind, irgendwie, also die schon da vorher existierten, aber die gar nicht so bekannt waren. Und jetzt haben wir diese Vielfalt. Und da mal wirklich mitzuarbeiten und auch weiter zu überlegen, okay, was bräuchten wir denn für, vielleicht für andere digitale Umgebungen, die das noch vielleicht besser abbilden können, diesen Prozess. Also da mal richtig in die Tiefe zu gehen, das ist noch bei weitem nicht der Fall, mhm. weil halt auch Softwareentwickler oder die, die Software entwickeln und diese Startups gründen, die haben ja ein ganz anderes Bildungsverständnis. Also es ist ja eigentlich ein altes Bildungsverständnis, die denken ja immer noch, es geht um Wissensvermittlung und um, ja.
Okay. So. Also es ist auf jeden Fall ein sehr vielseitiges Thema und ich verstehe gut, dass du jetzt keine einfachen Antworten liefern willst für ein komplexes Thema und auch vorhin ja schon nicht der populistischen Äußerung gegenüber abgegrenzt hast. Auch das ist mir natürlich sympathisch und wäre auch mein Stil. Insofern alles gut, ich kann das nachvollziehen und ich würde einmal nochmal auf das Thema gucken wollen, was braucht eigentlich die Erwachsenenbildung? Also ich spreche jetzt nicht von den Schülern, die in der Schule sind bis zum Abitur oder Realschule oder Hauptschule, sondern was braucht die Erwachsenenbildung? Diejenigen, die einen Job suchen und Orientierung brauchen oder eine berufliche neue, eine neue Ausbildung. Was brauchen die für Hard Skills, Soft Skills? Weil die werden ja vor Ort erwartet bei den Arbeitgebern, dann in der Regel analog häufig.
Also wir sprechen jetzt über Erwachsenenbildung in der beruflichen Bildung, ne?
In der Orientierung, mehr. Also Jobcenter und Arbeitsagentur, auch neben der beruflichen Bildung für die, die schon in Arbeit sind. Mhm.
Ich habe mir die Frage habe ich jetzt viel allgemeiner gedacht. Wie soll ich denn anfangen? Die Frage ist, wenn wir über Erwachsenenbildung sprechen, habe ich oft den Eindruck, dass die Player aus den Institutionen vor allen Dingen nach einer Legitimationsgrundlage suchen für ihre Institution und sich ganz ungerne darauf einlassen, obwohl sie ja alle immer sagen, es geht um das so Humboldt und es geht um die gesellschaftliche Teilhabe von Bildungsfernen und um das Entdecken der eigenen Talente. De facto möchte ich bei vielen in Frage stellen, ob sie das tatsächlich leisten. Wenn wir aber den Anspruch haben, dass alle Menschen teilhaben sollen, können, wenn sie denn wollen, dann müssten wir uns über moderne Rahmenbedingungen unterhalten. Und dann, wie gesagt, das Internet haben wir als Lernraum, das existiert, das wird auch graswurzelmäßig immer weiter sich entfalten und entwickeln. Und ich glaube, die Erwachsenenbildung wäre dann dafür zuständig, den Menschen diesen Raum auch zugänglich zu machen, wenn sie das selbst noch nicht können. Also gerade die Erwachsenen, da haben wir ja ganz wenig Zugriff drauf, die auch in der Schule geschieht das noch nicht, aber da sprechen wir jetzt nicht drüber. Mhm. Aber die Erwachsenen, die sind also schon aus den Systemen raus und sind jetzt irgendwie, werden disruptiert, irgendwie verlieren ihre Jobs, weil die verschiedenen Branchen der Reihe nach ja alle am Kippen sind. So, und die wissen eigentlich gar nicht, wie das geht, wie man jetzt da draußen eigentlich sich selber aufstellt. Ich glaube, bin weniger überzeugt davon, dass sie tatsächlich in Institutionen reingehen müssen, zumindest nicht für alle Jobs, um sich da eine Berufsbildung angedeihen zu lassen, sondern sie brauchen eigentlich vor allen Dingen diese Selbstlernkompetenz, diese Fähigkeit, das Netz zu nutzen und zu gucken, wie kann ich das jetzt für mich eigentlich optimal anpassen, für meinen persönlichen Bezug und für meine Vorerfahrungen. Und ich glaube, und das ist halt gar nicht mehr heute abbildbar, dass man irgendein standardisiertes Weiterbildungsprogramm entwickelt, wo man dann möglichst viele versucht durchzuschleusen, damit die sich dieses Qualifikationsprofil drauf schaffen. Und für mich geht es eigentlich darum, das ist halt wirklich dieses vom Menschen ausdenken, den Menschen die Fähigkeiten an die Hand zu geben, dass sie das selbst bestimmt organisiert bekommen.
Okay.
Also insofern wäre die Erwachsenenbildung eigentlich nur noch in Anführungszeichen, das ist ganz schön anspruchsvoll, halt wirklich in der Funktion, halt so eine Hebelfunktion irgendwie zu ermöglichen, so eine Hebebühne, dass die anderen von da an dann auch lauffähig sind.
Mhm. Da ich heute Morgen tatsächlich auch einen Podcast von dir gehört habe, oder war es ein YouTube-Video, wo du darüber sprichst, wie man sich selbst so organisiert, dass man auch seine Kompetenzen, die man bewusst, gezielt plant, dokumentiert, auch seine Ziele absteckt, dass man das so abbildbar macht, dass es andere nachvollziehen können und sagen können, ah, das, 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 und dann hat man ein Bild, was die Person mitbringt und ob sie ins Unternehmen passt. Das fand ich eine sehr inspirierende Idee auch wieder, das an die Hand zu geben als quasi Arbeitsauftrag, Plan oder ein Umfeld dafür zu schaffen, dass es geschafft, dass man das machen kann. Also in die Richtung denkst du gerade vermutlich, oder sind deine Worte auch gemeint?
Genau, also E-Portfolio, das ist ja schon, gibt's ja schon ein bisschen länger, aber in der Zwischenzeit auch da ist ja die Realität an uns vorbeigerauscht. Das brauchen wir jetzt auch nicht mehr institutionell aufzulegen, sondern LinkedIn hat sich einfach so etabliert, da kann man, wenn man will, kann man sich da wirklich eine Legende schaffen. Also wobei, wir sprechen vielleicht ja noch drüber, über die digitale Identität. Mhm. Also, dass man dort darüber abbildet, womit man sich beschäftigt, zu welchem Schluss man gekommen ist, wie das in die eigene Narration reinpasst und gar nicht so sehr so wie so ein Fleißbähnchen jetzt zu zeigen, jetzt habe ich den Kurs absolviert und den, sondern was hat das mit mir gemacht, welche neuen Assoziationen habe ich dadurch und wie kann ich mich dann wiederum mit meinem Erfahrungsschatz in die Welt hinein begeben und auch anderen dann diesen intellektuellen Mehrwert dann auch vermitteln. Und damit fange ich an, selber als Netzwerkknoten aktiv zu werden, werde interessant für andere, die das denken, oh, ist ja gar nicht so dumm oder so gar nicht so blöde, was sie da sagt, weil halt dann jeder seinen individuellen Hintergrund hat. Mhm. Und also das Beste, also ein so ein Standardbeispiel, was ich immer wieder bringe, ist, wenn du Frauen passt das vielleicht nicht ganz so, aber wenn, sagen wir mal, du bist im Fußballverein und da irgendwie organisiert ihr euch, weil irgendeiner hat das reingebracht und irgendjemand, ihr organisiert das alles über Slack oder über Trello oder was auch immer für ein zeitgemäßes Tool. Den ganzen Spielablauf, Plan, Trainingsplan und so weiter, wer wohin fährt, wer was mitbringt und so weiter. Und dann kommst du in deiner Firma, kommt dann irgendwann die Idee auf, wir könnten ja auch mal vielleicht ein moderneres Wissensmanagement-System einführen. Und dann hast du auf einmal deine Erfahrungen aus deinem Fußballverein, kannst du da total gut mit einbringen. Und du bist auf einmal, bist du der Digital Crack in deiner Firma. Und diese Netzwerkverbindungen, die dann, also das ist jetzt ja sehr, sehr plastisch, aber diese kann man ja auch unabhängig von der eigenen, vom eigenen Job aufzeigen und das dann halt über LinkedIn halt dokumentieren. Und auf einmal sehen die, die interessiert sich für Fußball und die interessiert sich für moderne Arbeitsorganisation und dann hast du noch ein drittes Thema, was dich speziell ausmacht und auf einmal kommen da ganz neue Synergien raus, die sonst kein anderer mitbringt. Mhm. Damit wirst du relevant für andere.
Genau, und dann, du hast es ja schon angesprochen, wir könnten eigentlich jetzt auch gleich das Thema nochmal aufgreifen, das virtuelle oder digitale Mindset oder Ego oder ich habe dir nur nochmal den Punkt eingebracht, Authentizität versus Popularität, weil auch das treibt mich immer um, wenn ich einfach mich selber platziere oder auch andere beobachte und ich mir immer überlege, wie weit gehst du jetzt eigentlich mit deinen Themen, was möchtest du schon preisgeben und andere sind schon ganz weit und geben ganz viel Preis. Also genau, wenn du es nochmal auch aus deiner Perspektive sagst, wie ist denn der Weg dazu, sich digital zu platzieren, für diejenigen, die es vielleicht jetzt noch nicht so sehr machen? Und wie siehst du das mit der Authentizität?
Ich habe auch mal Schwierigkeiten, das auszusprechen. Also virtuelle oder digitale Identität ist für mich nichts anderes als die sonstige Identität. Also im Idealfall fällt die persönliche Identität mit der digitalen zusammen. Ich weiß, dass viele auch gerade in den Anfangsjahren des Internets, auch über die ganzen Spiele, sich immer wieder versuchen, in anderen Identitäten hineinzubegeben, also dass Männer sich als Frauen ausgeben oder ältere Frauen als jüngere oder wie auch immer. Also man spielte dann so ein bisschen mit den Identitäten in diesen Welten. Im beruflichen Kontext würde ich absolut davon abraten und wirklich versuchen, diese Stimme zu finden im Internet, die einen selber ausmacht. Jetzt ist dieses genau Authentizität, ist halt so gehypter Begriff, der sich aber gar nicht, also was ist authentisch? Authentisch, also Seth Godin sagt irgendwie, man ist nicht authentisch, ist, man kann nie nur aus sich selber heraus sein, sondern man ist immer abhängig auch von den Rahmenbedingungen und von den Einflüssen, in denen man in dem Moment steht. Und was er vorschlägt, ist, dass man authentisch das versteht, dass man beständig ist, dass andere sich auch darauf verlassen können, dass ein Mensch so und so agiert und dass man damit ein bestimmtes Vertrauen auch aufbaut, damit Menschen einen einordnen, einschätzen können und dann auch in der Zusammenarbeit dann darauf vertrauen können, dass man so reagiert. Und ich glaube, das ist sehr hilfreich. Ich würde jedem abraten, irgendwas zu spielen, was man nicht ist. Das erkennen die draußen ja immer. Also, was ist Identität? Identität ist ja das, was du denkst, wie du gerne nach außen hin scheinen willst und das, was andere dir abnehmen, ob du das tatsächlich bist. Und dann haben wir ja alle irgendwie im Laufe unserer Sozialisation mit verschiedenen Narrationen auch für uns selber dann ja experimentiert. Und irgendwann hat man eine halbwegs gefestigte Identität für sich entwickelt, die andere einem auch abnehmen, weil man das halt auch dann ist in dem Moment. Und ich glaube, das ist dann so ein Spiegelbild, also die Selbstreflexion und die Reflexion des anderen, weil du kannst nichts anderes sein als das, was der andere dir abnimmt.
Okay. Bei solchen Kanälen wie bei LinkedIn kann ich mir das in der Qualität gut vorstellen, wenn ich mir Instagram angucke, wo es zum Teil ja auch um pure Inszenierung geht, da finde ich das schon ein bisschen grenzwertig und auch quasi sinnlos. Also um der puren Optik wegen in ein Naturschutzgebiet zu reisen und sich dann in eine Schlange zu stellen, um in einem Badesee, also zu tun, als wäre man jetzt in einsamer Natur. Also das ist ja auch destruktiv letztendlich, weil es diese Natur unnötig belastet und es ist ein Teil der virtuellen ja, Darstellung, die mir tatsächlich nicht behagt, aber eben, das ist jetzt auch eher nicht der berufliche Kontext.
Ja, für manche ja schon. Also die gehen ja genau da rein, um sich zu inszenieren, um sich da als Influencer aufzubauen. Also ich selber sehe es so, dass man als Maßstab immer nehmen sollte, also möglichst wenig Privates ins Netz. So handhabe ich es. Also eigentlich gehört ins Netz für mich nichts Privates. Also es ist so ein ganz großer Irrglaube, auch gerade jetzt in Deutschland. Auch Facebook wird viel zu sehr mit privatem Zeug zugeballert. Und so ist insofern dann ja auch für andere eigentlich nicht wirklich interessant. Ich finde privat, also wenn privat, dann in Messenger rein. Aber in diesen die öffentlichen Plattformen sehe ich halt schon als Repräsentanz deiner digitalen Identität. Und so sollte man es sehen. Man weiß ja auch nie, also manche, die Sachen, die man nicht will, dass das Internet sie vergisst, die vergisst es manchmal, die verliert es irgendwann. Aber bei den anderen Sachen ist man kann sich halt nicht drauf verlassen. Manches irgendwie bleibt für ewige Zeiten im Netz und dessen sollte man sich bewusst sein. Mhm. Und insofern also immer wirklich unter dem beruflichen Aspekt, in meinen Augen, also wenn man denn daran interessiert ist, sich als Person, als gesellschaftlich relevante Person im digitalen Zeitalter zu verstehen, dann muss man rein. Und das ist genau das Problem. Wenn ich einen Nachsatz noch gerade bringen darf, das ist genau das Problem, warum viele in Deutschland an den Machthebeln, die sich an diesen Positionen da über die Jahre hingearbeitet haben, die das versäumt haben, da mitzuwachsen und insofern das auch gar nicht verstehen, was da drin eigentlich passiert in diesem Netz und gar nicht diese digitale Affinität haben. Und das ist ein Grundproblem, was wir in der Gesellschaft haben.
Einmal nochmal diesen Blick auch auf wissenschaftlichen Diskurs. Also ich spiele an auf Dr. Professor Christian Drosten und auf seinen unglaublich erfolgreichen Podcast, das Corona-Update, wofür er jetzt auch Preise bekommen hat. Ich persönlich war auch oder bin es immer noch Fan von dieser Art des Podcasts, weil man so komprimiert so viele Details auch wirklich gut erläutert bekommt und so richtig seziert in den Schichten dargestellt, was ist quasi in welchem Zusammenhang auch bewertbar und was ist einfach nur eine Information. Also ich finde, er macht das genial, mir gefällt das sehr gut. Und der wissenschaftliche Diskurs, der jetzt dadurch eine breite Masse erreicht hat, also Menschen, die vielleicht vorher das nicht gehört hätten. Wie siehst du das auch auf andere Felder bezogen? Findet der sowieso statt? Kriegen das einige einfach nicht mit, also in der Masse jetzt gesehen?
Nee, das ist jetzt ein super Anschluss zu dem, was ich vorher gesagt habe. Ich habe schon lange die Forderung, dass es mehr Wissenschaftskommunikation braucht. Ich halte das für, also weil ich halt so überzeugt bin, dass das Internet der Lernraum ist und es sind nun mal im Moment die sozialen Netzwerke, also muss dieses Wissen, weil dort wird informell gelernt, muss konsequent und kontinuierlich und richtig gut über diese Kanäle transportiert werden. Dieses Wissen, was in den Forschungsinstituten geschieht, muss aufbereitet werden und zwar nicht in irgendeinem pädagogischen Art und Weise, um Menschen irgendwo hinzulenken, sondern einfach als Wissenstransfer. Was haben wir geforscht? Was sind die Studienergebnisse? Und wie kann man das interpretieren? Genauso wie Drosten das macht. Wie es im Übrigen auch die Klimaforscher ja auch schon seit ein paar Jahren jetzt machen. Immer stärker rauszugehen mit eigenen Formaten und das einfach versuchen, unter die Bevölkerung zu bringen, ihr Know-how. An dem Podcast von Drosten, das ist ja nicht nur seine Leistung, das ist auch eine gute Leistung der Journalisten oder Journalistinnen, die das halt wirklich da in einem Format, so einem Halbstundenformat, wirklich gut rauskitzeln, was er da, und er eignet sich dafür natürlich auch gut, das dann zu kommunizieren. Insofern, also ich bin ein großer Fan, es gibt ja auch die Forderung seitens des BMBF, dass jetzt von jetzt an oder der Deutschen Gesellschaft für Forschung, weiß gar nicht, DFG oder BMBF, die fordern auf jeden Fall jetzt, dass bei Anträgen immer ein bestimmter Komplex für die Wissenschaftskommunikation auch vorgesehen ist, was ich für unglaublich wichtig erachte, was natürlich auch die Forscher nicht so gerne sehen, alle. Das hat verschiedene Gründe, weil man natürlich auch immer ergebnisoffen in eine Forschung reingeht. Und es kann natürlich auch sein, dass da irgendwas rauskommt, was vielleicht im nächsten Jahr schon wieder widerrufen werden muss. Mhm. Also insofern ist man da unter Druck. Ich weiß auch noch nicht, wie man damit umgehen soll. Aber ich bin, ja, wie gesagt, ein absoluter Fan. Und ich habe gestern oder vorgestern geblockt, dass TikTok jetzt, also diese diese Jugendumgebung, die fangen jetzt an, wirklich mit Universitäten zusammenzuarbeiten, um den Lernformate aufzubereiten in diesen ganz kurzen Einheiten, die dann halt auch zielgruppenadäquat dargereicht werden. Das finde ich eine richtig super Entwicklung und ich hoffe, dass da unglaublich viel qualitativer Content von überall her reinkommt in diese sozialen Netzwerke.
Mhm. Ja, das habe ich mit Interesse gelesen. TikTok hatte ich noch nicht auf der Agenda als qualitativ hochwertig für meine Themen zumindest. Insofern spannend. Mhm. Ich wollte einmal auch noch mal schauen auf das Thema Spaßfaktor. Also ich spiele an auf die tollen Formate, die in Hamburg stattfinden. Natürlich die Online-Marketing-Rockstars. Und ich finde wirklich, dass die echte Rockstars sind. Es macht Spaß, da hinzugehen. Ich war da auch jetzt dreimal und es ist jedes Mal ein Rausch. Man geht rein, man lässt sich durch die Zeit treiben und kriegt ganz viel Impulse und hat dann noch Party dabei und ein Konzert am Ende. Also ich finde es toll, wie die das verbinden, diese Lust am Lernen, an den digitalen Themen natürlich. Nicht alles davon ist immer richtig wertvoll, aber es ist eine sehr inspirierende, große Inszenierung. Wie siehst du das? Warst du schon mal bei den Rockstars?
Nein, war ich noch nie. Ich bin überhaupt sowieso nicht so die große Konferenzgeherin. Gleichwohl finde ich das wirklich beeindruckend, was sie da aufgebaut haben, die Marke. Und natürlich, sie sind, das sieht man daran, sie sind Marketer und das beherrschen sie wirklich hervorragend. Also es ist atemberaubend, finde ich fast. Insofern glaube ich auch, dass das eine gute Umgebung ist, um Marketing zu lernen, vor allen Dingen. Und mit anderen Themen weiß ich jetzt nicht, habe ich da noch nicht so im Detail geschaut. Aber um Marketing zu lernen, denke ich, im deutschsprachigen Raum ist das schon eine richtig große Marke. Und ich denke auch, dass das richtig gut ist, ein Happening zu veranstalten. Ich bin mir nicht sicher, darüber müsste ich jetzt nachdenken, ob man so ein Format für die Bildung sich wirklich träumen mag, weiß ich gar nicht. Weil es halt, wie du auch selber sagst, es ist natürlich schon sehr oberflächlich auch. Also, was ja auch dazugehört, also dass man sich mal mit einer Leichtigkeit in verschiedene Themenfelder einfach hineinbegibt und da einfach mal schaut, was bringt es einem. Und wenn man da andockt, dann bleibt man länger und vertieft sich da rein. Und wenn nicht, dann geht man weiter. Das ist ja so ein Vorteil von solchen großen Formaten. Könnte im Bildungsbereich auch, ich finde, da muss man aufpassen, weil dann sind wir wieder in dieser Präsentation irgendwie oder in dem Versuch, anderen Bildung angedeihen zu lassen. Und da will ich ja so ein bisschen weg. Also die Menschen sind selbstbestimmt. Ich finde eher, wir müssen über Formate nachdenken, wie man den Menschen die Freiheit gibt und auch das Zutrauen, dass sie selbst losgehen und sich entsprechend ihrer eigenen Interessen mal hier bedienen, mal dort bedienen, mal einen Podcast hören, mal ein Video schauen, dann auf eine Konferenz gehen, auf ein Meetup, wie auch immer, oder in Coworking Space und sich austauschen und da ihr Lernen selbst orchestrieren.
Mhm. Genau, und ein zweites Format, was wir in Hamburg haben, waren die Solutions Hamburg. Da haben wir uns, glaube ich, im Vorgespräch auch unterhalten, wo es natürlich nicht die große Party ist, sondern vielmehr auch noch in die Tiefe gegangen wird, in den einzelnen Themen. Ich finde auch nicht, dass die großen Formate immer der Ort sind, wo man selber im Detail lernt, sondern wo man die Inspiration holt, einfach den Spaßfaktor, sich an dem Thema zu beteiligen. Und das finde ich häufig auch ganz wichtig.
Ja, sind ja auch wichtig, um mal andere Menschen kennenzulernen, by the way. Und irgendwo die Flurgespräche sind ja bekanntlich auch das Wichtigste eigentlich bei diesen. Also im Grunde ist die ganze formale Konferenz ja eigentlich nur ein Anlass, um viele Menschen dahin zu ziehen und die sich dann auf den Fluren begegnen und austauschen und dann andere Sichtweisen kennenlernen oder vielleicht auch Kooperationspartner oder was auch immer dann werden. Mhm. Dafür sind ja vor allem solche Formate wichtig.
Mhm. Dann auch nochmal das Thema Jimdo, ohne dass ich jetzt zu viel über das Unternehmen weiß, aber ich habe auch gerade am Wochenende einen Podcast gehört, wo es darum ging, wie Jimdo aufgebaut wurde und wie es dann aber auch in eine Krise gekommen ist und wie sie quasi doch deutlich auch ein Stück der Agilität wieder zurückschrauben mussten, um auch wettbewerbsfähig zu bleiben. Es sind jetzt meine Worte. Trotzdem ist ja Jimdo eine Möglichkeit für kleine und mittelständische Leute oder Unternehmen, sich selber einfach eine Online-Präsenz einfach und schnell aufzubauen. Also super, um gerade diese ja, Alltagstauglichkeit, Schnelligkeit auch zu bedienen.
Jim, ich habe lustigerweise auch letztens, ich glaube in der Brand 1 war ein Artikel, ein Interview mit dem einen, der jetzt da der als zentraler Geschäftsführer unterwegs ist. Irgendwo habe ich jetzt einen längeren Artikel dazu gelesen und war dann auch ganz, weil ich die habe die vor Jahren irgendwann mal, sind die mir begegnet, ich habe die aber nicht länger weiter verfolgt und fand das aber jetzt auch sehr interessant, so genau durch diesen Umbau, die Restrukturierung, wie sie vorgehen und dann auch diesen Anspruch, hat mir wirklich gefallen. Ich hatte auch eigentlich vor, mir das noch anzuschauen nach der Lektüre, habe es aber noch nicht geschafft, dass sie halt ein Baukastensystem bereitstellen, dass Menschen auch ohne digitale Kenntnisse sich halt eine Webseite zusammenstellen müssen. Das finde ich eigentlich erstmal, das entspricht ja meinem Weltbild, meinem Menschenbild, dass jeder im Grunde die Chance haben sollte, und ohne dass man irgendwie erstmal Programmierung, Informatikstudium absolvieren muss. Mhm. Und das, von daher gefiel mir das sehr gut.
Mhm. Jetzt habe ich nochmal dieses ungemütliche Thema, die DSGVO, die uns alle vor große Herausforderungen gestellt hat und noch stellt, also das Überprüfen der gesamten Wege, wo kommen Daten rein, wann müssen sie wieder gelöscht werden. Wie beurteilst du die DSGVO? Ist es für dich auch einfach eine gemischte Situation? Es gibt Gutes und Schlechtes oder bist du ein Fan der DSGVO?
Ich hatte im Vorfeld schon überlegt, ob ich mich überhaupt zu diesem Punkt äußern soll in so einem öffentlichen Podcast, weil darüber kann man ja trefflich streiten, über den Datenschutz und DSGVO. Natürlich hat sie ihre großen Vorteile und natürlich auch ihre großen Nachteile. Ich würde aber jetzt eher mal aus sozialwissenschaftlicher Sicht das versuchen zu analysieren. Die DSGVO, so wie ich sie einschätze, war halt ein Schutzmechanismus der europäischen Wirtschaft gegenüber der Übermacht der Amerikaner. Es war einfach der Versuch, diesem überwältigenden digitalen Disruptionscharakter etwas entgegenzusetzen und da mal einen kleinen Stopppunkt hinzusetzen, damit es nicht so weitergeht, damit hier nicht die hiesige Wirtschaft komplett untergeht. So würde ich das interpretieren. Natürlich wird dazu dann immer, also dann kommt dann diese Ideologie oder wie man das, oder es sind ja auch Schutzrechte des Einzelnen, individuelle, die dann in Anspruch genommen werden. Aber letztlich haben wir uns damit ja auch selber ein Kuckucksei da ins Nest gelegt. Also die großen Konzerne, die können damit prima umgehen, die haben genügend Milliardengelder, setzen ihre Anwälte darauf an und dann haben die alle Voraussetzungen, um das möglichst bald irgendwie zu realisieren, auch in Europa wieder Geschäft zu machen. Während hier die hiesigen Kleinen sich damit extrem schwer tun. Und insofern, ich finde es extrem schwierig, diese ganze Diskussion. Aktuell habe ich das Gefühl, dass man sogar lieber in Präsenz trifft, auf die Gefahr hin, sich anzustecken, anstatt irgendwie aus Gründen des Datenschutzes sich in den digitalen Raum hinein. Also es ist so eine Angstbewegung in Gang gesetzt worden, gerade die Deutschen mit ihrer German Angst, die fahren darauf total ab und man weiß ja wirklich gar nicht mehr, wie man sich richtig verhalten kann. Und das ist auch so eine große Kritik, die ich an den Datenschützern mitbringe oder vorbringe, anstatt mal zu sagen, Anforderungen zu formulieren, ja, das muss erfüllt sein und dann ist es okay, gibt es immer diese, also wie ja jetzt zum Beispiel auch die Schulen irgendwie, die haben ja immer noch keine Videokonferenzlösung, die sie nutzen dürfen. Sonst wird immer nur gesagt, das darf nicht, das bleibt aber am Schluss gar nichts übrig. Also sie haben es fehlt hier in Deutschland so eine Service-Mentalität, auch seitens des Staates, Rahmenbedingungen zu schaffen, mit denen man, die Leute wollen ja einfach nur arbeiten. Nichts anderes, ja nichts Böses. Und da fehlt es irgendwie an diesem Dienstleistungscharakter, den wir in Deutschland überhaupt nicht ausgeprägt haben. Und ich würde mir wünschen, dass wir eine ähnlich vergleichbare Lösung wie in den USA finden, nämlich so einen Fair-Use-Gedanken. Die haben halt so, also es wird immer erstmal angenommen, dass man das im gut meint. Mhm. So, und alles an, wenn man es nicht gut meint, dann bekommt man Schwierigkeiten. Aber dieses, bei uns ist genau umgekehrt. Bei uns ist immer erstmal, nee, das geht nicht, das ist, die meinen es nur schlecht mit mir. Mhm. Die wollen nur meine Daten und die wollen sie ja nur, um damit irgendwie, um die wieder zu verkaufen, um damit Kommerz zu machen. Also es ist auch Konfrontation des öffentlichen Staates, der an sich eigentlich immer nur fürs Gute ist und dann gegen den Kommerz und diese Unternehmen, die ja immer nur das Böse wollen. Und das mag ich überhaupt nicht.
Okay. Ja, ja, schön, gute Worte, sage ich mal, zu dem Thema. Es ist ja wirklich kompliziert. Und ich wollte dich jetzt auch nicht auf irgendwas festlegen. Ich hatte auch bei den Solutions Hamburg, da gab es einen ITler, der, dessen Name mir nicht einfällt, sorry, der hatte eben so eine individuelle Autonomie in den Raum gestellt, dass man quasi immer weiß, in einem Tool organisiert, welche Daten von mir liegen wo und ich kann sie aktivieren oder deaktivieren. Also so wie so ein kleines Handtäschchen in digitaler Form und ich habe immer alles parat. Das wäre so, finde ich, das Optimum. Ob es technisch lösbar ist, so vereinfacht, wie ich das jetzt gerade ausdrücke, weiß ich nicht.
Dezentralisierung und halt, dass ich selber über meine Daten die Kontrolle habe, wäre auch das, was ich präferieren würde. Ich denke mir, es ist ja noch ungewiss, ob die Zukunft wirklich uns in die Blockchain hineinführt. Die Blockchain hätte die Möglichkeit, da eine bessere Kontrolle über die Daten zu ermöglichen. Das wird man sehen, wie sich das dann, also es gibt verschiedene Konzepte und ich denke auch, früher oder später wird man darauf gehen.
Mhm. Ich komme jetzt schon zu unserem Bullshit-Bingo. Mein Kollege Urs, den du ja auch kennengelernt hast, der hatte eben vorgeschlagen, dass wir ein Bullshit-Bingo aufsetzen. Und ich werfe jetzt mal vor dir ein Wort rein, was ich mit in den Raum stellen möchte. Und zwar werde ich oft konfrontiert mit dem Begriff Ambiguitätstoleranz. Den Begriff finde ich zwar super aussagekräftig und der hat mich auch wirklich zum Nachdenken angeregt, aber er ist ja eigentlich echt holprig. Und deswegen werfe ich den in unser Bullshit-Bingo. Welche Worte hast du mitgebracht?
Also es gibt ja unendlich viele. Man könnte schon anfangen mit digitaler Bildung, weil das nämlich jeder für sich selber, jeder füllt es nämlich ganz unterschiedlich. Also für mich ist eigentlich jeder Hype-Begriff oder jeder Trendbegriff, der irgendwann zum Hype wird, ein Bullshit-Bingo-Begriff. Also spätestens, wenn das der Mainstream aufgreift, dann weißt du, okay, jetzt ist es auch nicht mehr klar umrissen, sondern jeder füllt es so, wie er mag. Mhm. Das ist, glaube ich, also digitale Bildung, Homeschooling ist im Moment ganz, ganz en vogue. Hybrides Lernen ist das Neueste. Mhm. Früher hat man Blended Learning gesagt, ist genauso ein Bullshit-Bingo-Wort, weil es eigentlich ja immer nur suggerieren soll, die Präsenz ist eigentlich das Wichtige, aber wir können ein bisschen was auslagern. Und heute ist es dann halt hybrides Lernen. Mhm. Ja, so könnte man jetzt also unendlich viele Begriffe, ich glaube, also jeder Begriff hat läuft irgendwann Gefahr, wirklich ins Bullshit-Bingo reinzukommen.
Okay. Aber wir nehmen die drei, die du gesagt hast. Das höre ich mir nachher nochmal ganz genau an. Ja. Okay. Ich fand es jetzt wirklich total interessant, mit dir zu sprechen, so viele Details anzustoßen. Und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn es irgendwann eine Möglichkeit gibt, dass wir dich auch hier bei uns vor Ort haben. Wir werden bestimmt viele Formate in unserem Unternehmen haben, wo wir auch genau die Fragen wieder aufgreifen und das Unternehmen nach vorne entwickeln. Du kennst ja auch unsere Geschäftsführerin Andrea Franke. Die ist auch sehr agil und sehr anstoßend, also sie lässt viel zu und wir haben viele Möglichkeiten, insofern sage ich das jetzt auch nochmal an dieser Stelle, aber ich bin mir sicher, wir würden uns alle freuen, wenn wir dich bei uns vor Ort begrüßen können, zu einem anderen Format oder vielleicht auch nochmal zu einem digitalen Format.
Gerne, in echt.
In echt, genau. möchtest du noch abschließend etwas sagen oder wie ist dein Gefühl gerade?
Nö, erstmal vielen Dank für dieses Gespräch. Ist immer wieder interessant, sich so in solche Fragestellungen auch mal wieder reinzudenken und zu überlegen, wie ich weiß nicht, ob das jetzt hier jemandem was gebracht hat, was ich hier beigetragen habe, aber ja, war schön, hat Spaß gemacht und gerne wieder und gerne auch in Hamburg. Also ich liebe ja auch Hamburg, von daher. Mhm.
Super, vielen Dank, Anja Wagner, und bis demnächst.
Bis demnächst, Dankeschön.
Tschüss.